Hallo, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Austausches zu selten gestellten, aber stellenswerten Fragen aus Psychologie und Philosophie, aus Wissenschaft und Gesellschaft. Ich begrüße Adrian, den Psychologen im Studio.
Hallo und Dankeschön.
Und ich bin Max, der Hausphilosoph. Und wir sprechen heute über etwas, das uns sehr nahe geht, nämlich über Populärwissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Und wir fragen uns, ob Populärwissenschaft manchmal auch schädlich für die Gesellschaft sein kann. Das wie gewohnt aus geisteswissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Sicht. Und noch ein kleines Extra. Wir wollen noch große Neuigkeiten verkünden am Ende dieser Folge. Richtig?
Genau.
Adrian weiß natürlich schon Bescheid. Niemand ist schwanger.
Genau, vielleicht im übertragenen Sinne, aber nicht so richtig. Aber vorher machen wir natürlich noch die Folge und die beginnt wie immer mit der seldomly asked unrelated question und die hat Max heute auch für uns.
Richtig. Denkst du, Adrian, Brot hat der Welt gut getan? Was ist mit Brot?
Ich glaube schon. Ich habe Brot, also mir persönlich hat es gut getan. Ich habe Brot schon häufiger im Leben wertgeschätzt und ich glaube, viele Menschen haben das getan.
Dann Anschlussfrage, was ist dein Lieblingsbrot? Also wie belegt man gutes Brot? Ist es überhaupt belegtes Brot? Ist es Toast? Ist es ein langes, dünnes Baguette? Eine Flüte?
Ah, das ist schwer. Ich weiß eher so spontan, welches Brot ich am wenigsten mag.
Sage.
Es ist schon so ein gutes Brot, zeichnet sich durch die Qualitäten aus, die es nicht hat, finde ich. So ein labbriges Toastbrot oder so altes, hartes, so trockenes Brot. Es muss halt schön frisch und knusprig sein. Am besten so draußen, außen knusprig und innen weich.
Aber guck doch, es gibt auch so viele verschiedene Brote. Erstmal kann man sagen, ja. Weißbrot oder Vollkornbrot.
Ja, ist schon wieder schwer. Also ich persönlich bin schon ein kleiner Lokalpatriot und mag so ein deutsches dunkles Körnerbrot schon ziemlich gern. Das kann richtig gut sein und das ist dann halt eine komplett andere Sache, auch als zum Beispiel ein Baguette oder ein Croissant, was halt auch richtig, richtig gut sein kann. Wenn du in Frankreich mal irgendwo zu einem guten Bäcker gehst morgens und das frisch bekommst, das ist unglaublich.
Ja, ich denke halt immer an diese Hypothese, dass die Landwirtschaft und die so örtliche Niederlassung den Menschen geschichtlich jetzt nicht besonders gut getan hat, weil es eigentlich viel mehr Arbeit bedeutet, als wenn man so ein Jäger-Sammler-Lotterleben führt. Die haben ja nichts gemacht, nichts, die haben nie gearbeitet.
Die haben ja nie kein bisschen gearbeitet.
Nein, aber es ist halt schon ein anderes Leben. Du kannst wie so auf Vorrat arbeiten und dann mal chillen und
ja.
So Landwirtschaft bist du halt immer konstant dran und es war ja schon vor allem wegen Weizen.
Aber es ist ja schon so, dass das eine gewisse Planungssicherheit auch gegeben hat. Ich meine.
Und Seuchen.
Mit Landwirtschaft, ja, auch Seuchen.
Aber hey, zurück zum Brot. Ich frage mich einfach, Brot. Brot ist, glaube ich, einfach nicht so gut.
Warum magst du Brot nicht?
Ich mag Brot, aber ich. Ja, ich weiß nicht, ich bin irgendwie auch kritisch gegenüber Brot eingestellt, ich kann es aber rational nicht begründen.
Warst du schon mal in Brot? Ich weiß nicht, ob Max weiß, worauf ich hier anspiele, aber es gibt nicht unweit von hier einen Ort namens Brot.
Doch, da waren wir schon mal.
Okay.
Ich war noch nie in Brot. Warst du schon mal in Brot?
Ich war schon mal in Brot, ja.
Hat sehr Brot der Welt gut getan?
Bestimmt. Ich glaube schon, ja.
Ich glaube, mein Lieblingsbrot ist so ein gutes kleines Brötchen, das man einfach so mit Marmelade oder so beschmieren kann.
Mhm.
Oder einfach nur Butter, Schnittlauch.
German Soul Food.
Ja, weil wenn man nämlich auch mal schaut, es gibt ja in den wenigsten Ländern eine wirklich gute Brotkultur, jetzt außerhalb von der Schweiz, Deutschland. Also der deutschsprachige Raum ist schon sehr gut im Brot. Dann Frankreich noch, aber die haben eigentlich nur diese langen, dünnen.
Ja.
Und dann wird es schon schwierig.
Polen hat auch eine gute Brotkultur.
Ah, wirklich? Das überrascht mich jetzt.
Es war interessant. Also als ich in Polen gelebt habe, gab es dort auch so französische Bäckereien oder Cafés, die sehr, sehr authentisch französisch gebacken haben. Aber es gibt dort einfach eine riesen Backkultur. Viel Kuchen, aber auch gutes Brot. Um ein richtig, richtig gutes Brot zu machen, brauchst du schon sehr viel Fähigkeit, finde ich. Also ich habe häufig Brot gemacht. Oft war es okay, aber es war niemals so richtig gut. Dafür braucht man dann schon richtig gutes Handwerk.
Am liebsten Brot im Knödel, so eingetatscht, aufgelöst.
Oder im Quass.
Im was?
Im Quass.
Im was?
Im Kwass.
Was ist Kwass?
Kennst du wirklich keinen Kwass?
Was ist Kwass nochmal?
Kwass ist so eine Art Bier, aber mit Brot gemacht.
Ah, das ist das. Mhm. Das ist Kwass.
Ja. Kwass ist das?
Vielleicht ist das eins unserer neuen Projekte. Kwass.
Kwass.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Kwass.
Quasi-Wissenschaft.
Genau, und jetzt haben wir die perfekte Überleitung.
Genau.
Manchmal muss man in der Sau einfach nur lange genug reden und man findet einen Anknüpfungspunkt.
Genau.
Quasi, die Quasi-Wissenschaft, vielleicht auch die Populärwissenschaft oder sogar die Wissenschaftskommunikation. Das sind die Themen, die uns heute beschäftigen. Wir haben die Seldomly Asked Question heute.
Wann schadet Populärwissenschaft?
Heute bei Seldomly Asked Questions: Populärwissenschaften und Wissenschaftskommunikation.
Seldomly appreciated game show.
Sack.
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 Oder Sack. So ein
Sack.
Ein Dare.
Ich dachte erst, es ist ein sehr philosophisches Thema, aber dann habe ich gemerkt, es gibt schon noch einiges an Sozialpsychologie, was damit reinspielt. Was ist so dein erster Gedanke bei dem Thema?
Ich denke eben sofort daran, wie Philosophie nach außen für die Öffentlichkeit präsentiert wird. Populärwissenschaft oder Wissenschaftskommunikation, die haben ja erstmal gemeinsam, dass sich das irgendwie an fachfremdes oder Laienpublikum richtet. Man präsentiert irgendwie wissenschaftliche Ergebnisse so, dass es auch Menschen verstehen, die nicht vom Fach sind. Laien, Flashback zur Hobbyfolge, Laios oder Laos, das griechische Wort für Volk. Aber Philosophie kriegt man mit über Richard David Precht oder über
Jordan Peterson.
Jordan Peterson, hoffentlich nicht über den.
Ja.
Oder über so kleine Einführungen in die Philosophie, vielleicht Sophies Welt. Und da frage ich mich immer, ist das ein guter Zugang zur Philosophie oder ist das vielleicht manchmal sogar schädlich? Und da muss ich jetzt vielleicht erstmal diesen allgemeinen Grundsatz darstellen, den ich irgendwie festgestellt habe. Also es ist meine These, du kannst dich entscheiden, ob du mitgehst oder nicht. Ich habe in der Literatur keinen befriedigenden Unterschied gefunden zwischen Wissenschaftsjournalismus bzw. Wissenschaftskommunikation und Populärwissenschaft. Eben, beide richten sich an fachfremdes oder Laienpublikum und sind in gewisser Weise weitgehend zur Unterhaltung da, würde ich mal sagen. Aber meines Erachtens besteht folgender Unterschied, nämlich in der Autorenschaft. Als Wissenschaftskommunikator oder als Wissenschaftsjournalistin präsentierst du Ergebnisse von anderen Menschen in einfacher Sprache, journalistischem Stil, keine Fußnoten, nicht so viele Literaturangaben, nicht so viele Methodenteile und Zahlen, sondern du willst einfach zeigen, was in der Originalarbeit Bahnbrechendes rausgefunden wurde. Es hat Unterhaltungswert und es ist einfach erklärt. Aber Populärwissenschaft, da ist die Autorenschaft bei den Autoren der Bücher, also die produzieren einerseits meines Erachtens die Originalarbeit und bereiten das dann gleichzeitig auch so auf, dass es für das populärwissenschaftliche Publikum lesbar ist. Also ErnährungsberaterInnen erfinden dann auf Basis der Forschungsergebnisse eine praktikable Diät oder so. Also weißt du, was ich mit dem Unterschied meine?
Ja,
da ist eine eigene Arbeit dabei noch.
Ich weiß nicht, ob ich da ganz mitgehe. Also ich würde sagen, auf jeden Fall bei Wissenschaftskommunikation liegt der Fokus auf der Arbeit, das zu kommunizieren, die Sachen verständlich zu machen. Und das wird häufig von WissenschaftsjournalistInnen gemacht, kann aber auch von den AutorInnen selbst sein.
Stimmt.
Also von WissenschaftlerInnen selbst. Denn ich kenne das auch schon. Manchmal hat man zum Beispiel als Aufgabe, so eine Lay Summary zu schreiben, also eine Zusammenfassung in allgemeinverständlicher Sprache. Und das ist eigentlich auch gut, wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das können, das üben, dass man eben die Forschung nicht nur für Fachleute kommuniziert, sondern auch fürs breitere Publikum. Und für mich ist dann so der Unterschied mit Populärwissenschaft eher, dass dort einfach so die catchy Themen dann im Vordergrund stehen, dass so eben die Aspekte der Wissenschaft kommuniziert werden, die besonders, ja, interessant sind, vielleicht so ein bisschen clickbaity. Also ich dachte bei dem Thema so an SciPost, so eine Webseite, die wir eine Zeit lang mal sehr häufig gelesen habe und uns gerne zitiert haben aus den Titeln davon.
Also nicht in wissenschaftlichen Arbeiten, sondern nur privat.
Genau, ja. Und das war einfach so eine Webseite, die immer so clickbaity Studien genommen hat und dann kommuniziert hat in einfacher Sprache. Das war halt auch eine Wissenschaftskommunikationswebseite, aber es war auch irgendwie so Populärwissenschaft, wo dann nicht so eine komplett langweilige Studie beschrieben worden wäre, sondern immer nur die irgendwas mit Sex hatten oder
Drogen. Wirtschaft. Okay, jetzt sehe ich deinen Standpunkt. Das verstehe ich. Populärwissenschaft macht dann quasi oder kommuniziert das, was gerade populär ist. Ja. Und Wissenschaftskommunikation fokussiert sich eher darauf, was wichtig ist und was sie für bahnbrechend halten.
Es geht eben eher darum, wirklich das Wissen zu transportieren. Und bei der Populärwissenschaft geht es für mich eher darum, besonders interessante wissenschaftliche Studien zu finden, die einfach wegen der Resultate so interessant sind und die dann natürlich noch gut kommuniziert werden müssen. Und vielleicht geht es dabei auch so ein bisschen darum, so eine gewöhnliche wissenschaftliche Studie als irgendwie was ein bisschen sexier, ein bisschen interessanter, spektakulärer zu verkaufen.
Ja, vielleicht ist es das, also um unsere beiden Auffassungen zusammenzubringen, es sind dann bei der Populärwissenschaft WissenschaftlerInnen, die sich auf das Beliebte fokussieren. Aber ich denke halt, es ist ganz oft sind es auch AutorInnen, die vorher ernsthafte Wissenschaft gemacht haben und dann so auf diese populärwissenschaftliche Schiene wechseln, weil sie sehen, da kann man mehr Geld verdienen und dann nur noch solche Dinge produzieren. Und es sind ja dann deren eigene Theorien. Es gibt ja auch gewisse Autoren, die sich erst nach der Veröffentlichung ihrer Popbücher Philosoph schimpfen, beispielsweise, ihre Dissertation aber in Germanistik geschrieben haben. Und JournalistInnen, die bezeichnen sich ja nicht primär dann als Psychologen oder Biologen oder Biologinnen oder Psychologinnen, die fungieren dann in ihrer Rolle als AufbereiterInnen. Genau. Also die sind dann primär Journalisten und JournalistInnen und sagen, wir stellen da was für die breite Öffentlichkeit unverständlich ist in dieser Studie und was bahnbrechend daran ist.
Ja.
Aber man sieht schon, es verschwimmt ein bisschen. Aber das, was wir beschrieben haben, sind so die zwei Extreme. Und ich finde die Unterscheidung eigentlich wichtig. Also seltsam, dass man das nirgends so findet.
Genau, es ist eine wichtige Unterscheidung. Es sind unterschiedliche Motive dabei. Und ja, das ist schon so, diese PopulärwissenschaftlerInnen, die kennt man schon aus der eigenen Disziplin, aus der eigenen Arbeit. Es gibt es einfach manche Leute, die so ein bisschen abdriften, die sehr berühmt werden und dann merkt man so, irgendwie machen sie immer nur noch spektakulärere Sachen, aber dann ist es plötzlich in den statistischen Analysen oder bei anderen methodischen Aspekten dann plötzlich so Ungereimtheiten, wo man denkt, das ist jetzt nicht mehr die sauberste Arbeit, da geht es dann eher um was anderes.
Diese typische Syntax und Struktur von Wissenschaftskommunikation wird manchmal beschrieben als Einfachheit durch kurze Wörter und Sätze dann oder so eine einfachere Gliederung der Gedanken durch Absätze und Sinneszusammenhänge, die man dann deutlicher sieht und eine kurze, prägnante Schreibweise, wo man dann auch so auf unnötige Fachtermini verzichtet. Einfach, dass die Informationen, die wichtig sind, möglichst prägnant herausstehen für LeserInnen, die nicht vom Fach sind.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, und jetzt kommt noch eine These, in der Populärwissenschaft, zumindest in der Populärphilosophie, sind die Texte fast noch undurchsichtiger geschrieben. Wenn ich zum Beispiel an jemanden denke wie Peter Sloterdijk und so, diese Leute, die diese Populärphilosophie betreiben, schreiben manchmal fast noch so assoziativer und schleierhafter, sodass man gar nicht genau weiß, worauf sie hinaus wollen. Weil ich denke, dass das manchmal Menschen von Philosophie erwarten. Sie wollen so ein Buch lesen und nur die Hälfte verstehen und sich dann schlau fühlen, weil sie denken, das ist echt anspruchsvoll.
Genau, jetzt habe ich richtig Arbeit geleistet.
Genau, aber es gibt eigentlich gar nicht viel mehr zu verstehen, weil diese Autoren dir wie offen lassen, selbst die Zusammenhänge zu sehen und entweder du siehst dann welche für dich, aber das meinten sie eigentlich gar nicht.
Ja, ich denke auch, ich habe das schon mal gesagt in der Folge, es ist eine Kunst, seine Wissenschaft dann auch wirklich in einfachen Begriffen ausdrücken zu können und trotzdem noch korrekt zu kommunizieren, denn das ist schon eine Challenge und ich glaube, häufig verstecken sich WissenschaftlerInnen auch hinter Fachtermini und komplexer Sprache, weil es eben nicht genau klar ist. Und das ist schon Arbeit, das Thema so gut zu durchdringen und zu verstehen, dass man dann es auch in ganz einfacher Sprache wiedergeben kann.
Ich habe mich eben kürzlich mit einem Referenten bei uns an der Uni unterhalten. Der hat einen Vortrag gehalten in antiker Philosophie und dann haben wir noch kurz geredet. Und dann hat er gesagt, er hat das Gefühl, in Deutschland wird Philosophie oft so wahrgenommen, so etwas, das, was irgendwie niemand versteht und was so extrem tiefgründig sein muss, obwohl das eben gar nicht stimmt. Manchmal sind es einfach so richtig triviale Forschungsergebnisse, die Leute haben. Oder manchmal muss man halt so richtig harte Arbeit leisten, die überhaupt nicht tiefgründig ist, wie zum Beispiel einfach 100 Texte durchforschen und jede Stelle anschauen, in der der Autor ein gewisses Wort verwendet oder so.
Beweisen, warum 1 plus 1 gleich 2 ist.
Das hingegen war wirklich harte Arbeit wahrscheinlich. Eine unserer ersten Folgen, Obvious Research.
Ja.
Flashback. Ich habe übrigens auch mal geschaut, zum Beispiel was dann als populärwissenschaftliche Zeitschrift genannt wird, ist sowas wie Geo. Wo ich denke, ist das populärwissenschaftlich? Das ist doch viel mehr Wissenschaftskommunikation oder Wissenschaftsjournalismus. Da wird doch einfach Ergebnisse und Wissen aufbereitet, so dass man das locker lesen kann, dass Unterhaltung ist, dass man, wenn man auf einen Friseur wartet, noch was über Vulkane erfährt. Geo macht nur Vulkane, habe ich das Eindruck.
Ja, das ist dann wirklich so eine Grauzone, weil solche Magazine haben dann den Anspruch, einerseits catchy zu sein, dass man es gerade schnell beim Friseur irgendwie lesen kann und dann was das Gefühl hat, was zu lernen, was interessant war. Und andererseits haben sie schon auch den Anspruch, Wissenschaft zu kommunizieren und echte, wichtige Studien dann zu präsentieren.
Welt der Wunder, sage ich hier noch. Und Spektrum der Wissenschaft
ist auch so. Spektrum der Wissenschaft, genau. Psychology Today.
Das steht da auch. Ah. Psychologie heute.
Ja.
New Scientist, Natur und Kosmos. Da denke ich auch, da geht es ja manchmal gar nicht auch um neue Studien, sondern sie haben dann so Themen, also so Wochenthemen. Da geht es halt mal eine Woche um Vulkane und dann werden halt interessante Facts aufbereitet.
Ja.
Aber für mich ist populärwissenschaftlich eher, Stefanie Stahl schreibt, das Kind in dir muss Heimat finden und verbindet irgendwelche modernen Studien mit ihrer eigenen Auffassung von Tiefenpsychologie.
Aha. Ich finde, Galileo ist ein interessantes Beispiel, weil das hat, finde ich, noch so relativ solide wissenschaftskommunikativ angefangen und ist dann einfach so abgedriftet in dieses, was ist am populärsten, was kann man irgendwie machen, was am clickbaitiesten ist und was die meisten Leute an den Bildschirm zieht.
Ja, welche Wasserrutschen haben wir noch nicht getestet?
Genau.
Die besten 10 Hotdog-Stände in Deutschland.
Ja.
Aber Facts sind Facts. Die Fakten sind die Fakten, dazu gibt es auch eine Folge. Ich habe mal ein bisschen in der Geschichte der Populärwissenschaft nachgebohrt und bin auf was Interessantes gestoßen. Es gibt von Leonhard Euler einen Briefwechsel, beziehungsweise eine Menge Briefe, die er an eine deutsche Prinzessin geschrieben hat. Und die heißen Briefe an eine deutsche Prinzessin. Also dieser Band heißt so.
Sehr gut.
Die Prinzessin Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwendt.
Oh.
Euler hat ja einfach so eine Unterhaltungslektüre geschickt mit dem neuesten Stand von allen Wissenschaften, vor allem der Philosophie. Also es ist ein aktueller Bericht so aus Physik, Philosophie und auch Biologie und es ist pädagogisch ausgearbeitet und allgemeinverständlich dargestellt. Und es wurde nachher richtig beliebt, weil die Briefe waren ja erstmal nur für sie gedacht, aber sie hat das dann so ein bisschen verbreitet und es gibt sogar Übersetzungen auf Russisch und so davon.
Sehr gut.
Weil das einfach so ein Ding war im 18. Jahrhundert, dass sich jemand so Mühe gemacht hat, sowas verständlich darzustellen. Er hat halt auch auf Fachtermini verzichtet, hat es dann nachher auch auf Französisch geschrieben, nicht auf Latein. So, dass das jetzt mittlerweile aus moderner Sicht so ein Hauptdokument der Aufklärung ist. Euler hat einfach so dieses Vertrauen in die Bildung gesetzt und hat halt gedacht, wir müssen auch die Bevölkerung, die keinen Zugang hat zu diesen Wissenschaften, aufklären, was es für neue Erkenntnisse gibt. Ich meine, die Nichte von irgendeinem Kaiser oder König ist jetzt gerade nicht die Zielgruppe eigentlich für Wissenschaft. Mhm. Aber für Wissenschaftskommunikation ist es ein Paradebeispiel, weil er dachte, es ist doch wichtig, dass die weiß, dass es in der Philosophie geht. Vielleicht wollte er sich auch ein bisschen einschleimen.
Mhm.
Und was mir am besten dabei gefällt, ist, Leonhard Euler ist auch kein Philosoph.
Aha.
Also er ist eigentlich am wenigsten noch Philosoph, sondern eher Naturwissenschaftler oder Naturphilosoph vielleicht, Physiker würde ich sagen, und hat sich einfach gut damit auseinandergesetzt.
Ist das der, von dem die Eulersche Zahl ist?
Ja, das ist der, der ist ein Schweizer Physiker, Mathematiker und vielleicht auch Naturphilosoph, wenn man so weit gehen möchte. Mhm. Aber was ich beeindruckend finde, ist, dass er sich halt auch versucht hat, Dinge, die ihm selbst fachfremd sind, so anzueignen, dass er sie jemandem, der komplett fachfremd ist, also gar nicht in der Wissenschaft, sinnvoll erklären kann.
Mhm.
Und das wurde dann total beliebt und verteilt und neu gedruckt und eben als Briefe an eine deutsche Prinzessin rausgegeben.
Ja. Da braucht es vielleicht auch mal so persönliche Motivation. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel, weil wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind halt in unserer Bubble häufig. Und es ist gut, so ein bisschen Kontakt zur nicht wissenschaftlichen Welt zu haben und dann auch so diese Herausforderung mal anzunehmen, Sachen zu kommunizieren, dass sie auch Menschen außerhalb dieser Bubble verstehen können.
Hier ist zum Beispiel für mich der Gegensatz zu jemandem wie Richard David Precht extrem wichtig. Euler legt dar, dass das nicht seine eigenen Positionen sind. Also er sagt, so habe ich das verstanden, so würde ich das jemandem erklären. Und er sagt dann auch, ich bin kein Philosoph und ich kann das auch nicht alles überschauen, weil ich mich eben nicht in dieser Forschung bewege. Und das ist die eine Wissenschaftskommunikationsseite meines Erachtens. Und zum Beispiel Populärphilosophie ist eigene Theorien zusammenspinnen aus der eigenen Ausbildung. Also der eine kennt die Philosophie nicht, versucht aber sie möglichst klar zu erklären. Der andere kennt die Philosophie und kann es quasi nicht lassen, seinen eigenen Fußabdruck oder seine eigene Meinung in dieser populärwissenschaftlichen Vermittlung drin zu lassen.
Genau. Populärwissenschaft ist dann auch so ein bisschen, so viele Themen zu kombinieren, von denen man so ein bisschen weiß, aber vielleicht nirgendwo so richtig Expert ist. Ich meine, ich möchte jetzt nicht zu abfällig über diese Leute reden, weil das mache ich ein bisschen auch selbst hier in diesem Podcast, aber ja, es ist natürlich schon so, dass man das im Kopf haben kann und auch vorsichtig sein kann mit seiner Sprache. Und es gibt Beispiele, es gibt zum Beispiel ich weiß gar nicht, ob der Psychologe ist, aber Stephen Porges heißt der, der ist so bekannt für diese Herzratenvariabilitätsarbeit, die er dann so ein bisschen, ja, weiter gedichtet hat zu Vagal Tone, also der Tonus des Vagusnerv, einer der großen Nerven in unserem Körper, und der dann so sehr viel da rein interpretiert hat, wie eben so dann deine Herzratenvariabilität, die du halt mit einem Pulsgurt messen kannst zum Beispiel, dann Sachen über dein Gehirn sagt oder über dein komplettes Nervensystem, wo dann einfach dann immer so ein bisschen zu weit gegangen ist und ein bisschen in so andere Themen vorgedrungen ist, die eigentlich sehr biologisch waren und wo er dann keine guten Argumente mehr hat. Und das wurde dann auch mal zerlegt von einem Schweizer Wissenschaftler, Paul Großmann, der sich die Arbeit gemacht hat, das mal wirklich zu recherchieren und dann einfach komplett zu zerlegen.
Da sind wir eben an den negativen Folgen angelangt, die ich ansprechen wollte. Also ich muss nochmal vorab sagen, Populärwissenschaft und Wissenschaftskommunikation haben ja das Ziel, komplexe wissenschaftliche Inhalte so darzustellen, dass sie für ein breites Publikum und das Volk leicht verständlich sind. Und das finde ich grundsätzlich extrem positiv. Und wie du sagst, das machen wir auf eine gewisse Art ja auch. Also wir erzählen über Wissenschaft, die wir gelesen haben, und teilen unsere eigenen Gedanken dazu mit. Das fördert ja auch das Interesse und das Verständnis für Wissenschaft. Und das ist extrem wichtig. Ich finde nur, es gibt bei dieser Popularisierung, und das ist eben gar nicht für mich so auf dieser Wissenschaftskommunikationsseite, sondern mehr auf dieser populärwissenschaftlichen Seite, Probleme und Gefahren, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und das, was du jetzt gerade genannt hast, ist so diese Verzerrung und Vereinfachung. Also man hat irgendwie wissenschaftliche Konzepte und die will man dann für Laien zugänglich machen. Und dann verzerrt man die Fakten irgendwie und sieht und sät, würde ich sagen, Zusammenhänge, die es nur so oberflächlich vielleicht geben könnte. Aber weil man natürlich alles auf einem sehr oberflächlichen Niveau erklärt, hört sich das dann immer so an, als wären diese Hypothesen genauso wahr wie die wissenschaftlichen Fakten, auf denen das beruht. Also ein Beispiel: bei der Erklärung vom Klimawandel werden manchmal nur so einfache Grafiken zur CO2-Entwicklung gezeigt, ohne dann die komplexen Wechselwirkungen im Klimasystem zu erläutern. Und manchmal dichten PopulärwissenschaftlerInnen dann noch ihre eigenen Hypothesen dazu, woher das kommt. Vielleicht haben sie das Gefühl, es kommt eher vom Fleischessen, andere haben das Gefühl, es kommt eher vom Fliegen. Das kann dazu führen, dass Menschen das Ausmaß und die Ursachen vom Klimawandel dann irgendwie missverstehen.
Ja.
Weil die Priorisierung von den Fakten ist einfach nicht gleich.
Ich hatte dieses Jahr eine sehr kurze Interaktion mit einem Klimaleugner, der in meiner Heimatstadt so eine Ausstellung an einem öffentlichen Platz draußen hatte, wo einfach so ein Band mit A4-Blättern ausgedruckt so hing. Und es waren einfach so Schnipsel, also so teilweise so ausgeschnittene Graphen, die dann aber sehr, sehr komisch formatiert waren und dann auch natürlich nur einen ganz kleinen Ausschnitt gezeigt haben oder einfach verfälschte Kurven auch. Aber das ist natürlich immer so bei so Reizthemen, die dann extrem populär sind auch oder von extrem vielen Menschen besprochen werden, gibt es dann sehr viele verschiedene Perspektiven und Ausschnitte. Und ja, es braucht dann natürlich jemanden, der sich in der gesamten Karriere damit befasst hat als Klimawissenschaftlerin oder Klimawissenschaftler, um dieses Gesamtbild gut zu durchdringen und zu verstehen. Und wenn man da eben nur so einen Teileinblick hat, dann kann man leicht mal so einen Ausschnitt wählen und den dann wiedergeben, der dann irgendwie nicht mehr so viel Sinn macht oder dann eher verwirrend wirkt und Menschen dann ins Zweifeln kommen lässt.
Da passt zum Beispiel so die Überbetonung von vorläufigen Ergebnissen gut rein, was auch so eine Trap ist ein bisschen, dass man einfach so neue Studien aufgreift, die halt gerade das sagen, was man selbst auch denkt und dann nicht wartet, bis das durch die Forschung weiter bestätigt wird. Und das kann dann auch so ein falsches Bild vom Stand der Wissenschaft vermitteln. Zum Beispiel Berichte über so positive Auswirkungen von bestimmten Lebensmitteln auf die Gesundheit, das ist immer so was Typisches. Ja. Da sieht man ja, wie sie die Diäten und die Trends ständig wechseln, weil die Wissenschaft sich dann wieder eingesteht, dass es doch nicht so genau war oder dass diese Studien nicht bestätigt werden können. Mhm. Schokolade hilft beim Abnehmen. Das ist dann vielleicht in einer sehr eingeschränkten Gruppe der Fall oder es war halt in dieser Studie Zufall. Und man stürzt sich dann manchmal so drauf. Das, was SciPost macht, das du vorher erwähnt hast, das ist auf eine Art Sensationsjournalismus, oder?
Mhm. Ja, irgendwie schon.
Man dramatisiert und vereinfacht dann irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse, weil man einfach Aufmerksamkeit erregen will. Ja, keine Ahnung, dass man so einen neuen Wirkstoff dann als Durchbruch gegen Krebs bezeichnet, obwohl sich die Forschung dann so in ganz frühen Stadien befindet.
Genau, das gibt es auch sehr häufig, dass dann so Durchbrüche in der Krebstherapie immer mal wieder, also alle paar Monate liest man da was Neues und das ist eigentlich immer das Gleiche, es ist in der sehr frühen Phase der Forschung und das führt dann natürlich auch zu Frustration und zu Missverständnissen mit der Wissenschaft, denn wenn man das als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler anschaut, durchliest, dann merkt man, ah ja, das ist halt eine Tierstudie gewesen und zur erfolgreichen Zulassung von so einer Therapie müssen dann noch 4 weitere Stufen oder so durchschritten werden. Aber wenn man eben nicht diesen Draht zur Wissenschaft normalerweise hat, dann könnte man eben denken, ah ja, Krebs ist jetzt gelöst und das muss dann nur noch auf den Markt kommen.
Was denkst du, was sind so die Vorurteile gegenüber der Psychologie? Ich versuche gerade so ein bisschen die Unterschiede mir klar zu machen zwischen so populärwissenschaftlichen psychologischen Büchern und populärphilosophischen Büchern. Weil beide stehen doch im Bücherregal unter Lebenshilfe, Adrian.
Ja.
Und da sollten sie eigentlich auch bleiben.
Ja, ich glaube, bei der Psychologie wird immer gerne dann so Psychoanalysekonzepte, Freudsche Konzepte dann mit reinzubringen. Das ist, glaube ich, etwas überrepräsentiert in der Populärwissenschaft, weil man glaubt, das zieht irgendwie, das hat irgendwie was Interessantes, Fesselndes oder einfach Attraktives für die Leserinnen und Leser. Und das hat halt mit der Mainstream-Wissenschaft in der Psychologie heute eigentlich nichts mehr zu tun.
Ja, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, Tiefenpsychologie, also Freud und Psychoanalyse, das scheint uns irgendwie so einleuchtend zu sein, weil das kulturell so stark verankert ist. Also diese Begriffe aus der Psychoanalyse, die haben ja unsere Sprache komplett geprägt. Wir sagen ja auch so küchenpsychologisch, das verdränge ich jetzt lieber oder ich meine, Trauma ist auf eine Art auch ein bisschen so ein Wort, weil bei Trauma viele dann an ein Kindheitstrauma denken, das man nicht richtig verarbeitet hat. So diese Kindheitsphasen, die man durchlaufen muss oder eben nicht richtig durchlaufen kann, dann Traumdeutung, solche Sachen sind doch extrem im kulturellen Gedächtnis verankert. Ich glaube, solche Sachen will man vielleicht auch lesen in einem Buch über Psychologie. Und die sind ja meistens irgendwie so aufgebaut, dass man am Schluss irgendwie so einen Tipp hat, dass man so denkt, ah, jetzt weiß ich, wie ich meine Probleme lösen kann oder wie ich mein Leben leben muss.
Genau, und da ist eben auch die Frage, wird das Buch geschrieben, um möglichst viele prinzipiell an Psychologie interessierte Menschen zu gewinnen und zu fesseln? Oder wird das Buch geschrieben, um psychologische Wissenschaft, die schon gemacht wurde, zu kommunizieren und eben unter die Leute zu bringen?
Das ist eben das, was ich vorher meinte. Ich glaube eben, populärwissenschaftliche Bücher sind oft Bücher, die einfach möglichst viele Leute erreichen, die sich für Psychologie oder für Philosophie oder Biologie oder was auch immer interessieren oder erreichen wollen. Oft sind es ja auch psychologische oder philosophische Bücher. Ich meine, gibt es viele populär-biologische Bücher? Oft ist es dann so Evolutionstheorie und was es dir zeigt, so für dein eigenes Leben.
Vielleicht sind so Gartenbücher so Populärbiologie.
Die sind auch
Wer
bei
weiß.
Lebenshilfe.
Ja.
Aber weißt du, dann steht halt auch wieder Kant bei Lebenshilfe, wo ich so denke, nein, Kant ist keine Lebenshilfe. Kant ist ein Lebenszerstörer.
Das ist eine Depressionshilfe.
Wirklich, wenn du einmal Kant so einen Wurmsatz gelesen hast, der zwei Seiten geht, dann weißt du, dass das keine Lebenshilfe ist.
Dann weißt du, dass es keinen Sinn im Leben gibt.
Ja, ich bin ein bisschen allergisch drauf, wie Philosophie verstanden wird, weil ich so viele so Diskussionen habe. Einfach mit Menschen, die dann sagen, ja, das ist halt meine Philosophie. Und ich so, nein, du hast keine Philosophie.
Hör auf, meine Profession zu missbrauchen.
Warum ist das kein geschützter Begriff?
Ja.
Ich finde es auch seltsam, wenn dann sogenannte Pop-Philosophen sich dann mit ihrer wissenschaftlichen Autorität, die sie vielleicht ja haben, weil sie einen PhD haben in Germanistik oder in Philosophie oder sonst wo, das, was ja schön und gut ist, aber dann denke ich halt, muss man seine Autorität, die man daher hat, dann so gebrauchen, dass man dann in die Politik geht und plötzlich auch so gesellschaftskritische Bücher schreibt? Auf eine Art machen wir das ja auch, aber wir sind immer sehr vorsichtig mit unseren Aussagen und ich sage ja offen, das ist meine Meinung oder das denke ich oder das könnte doch sein und hier sind die wissenschaftlichen Studien dazu, die belegen, was ich denke und jeder soll sich seine eigene Meinung bilden. Aber so kannst du natürlich kein populärwissenschaftliches Buch schreiben, weil das muss klare Fakten beinhalten. Ich glaube, dann wird viel einfach vereinfacht, selektiv dargestellt. Ich meine, ganz oft wird Kausalität und Korrelation einfach auch verwechselt. Also ich meine, eine Studie könnte zeigen, dass Menschen, die mehr Kaffee trinken, seltener an bestimmten Krankheiten leiden. Und dann steht halt in der Berichterstattung oder in einem populärwissenschaftlichen Buch, dass Kaffee vor diesen Krankheiten schützt, obwohl auch andere Faktoren eine Rolle spielen könnten. Zum Beispiel, sie sterben früher und kriegen deshalb keine Krankheiten.
Ja.
Aber manchmal werden dann so Studien so hingebogen, dass sie halt ins Gesamtbild passen. Weil wenn du ein Buch schreibst, muss es sich ja irgendwie ganzheitlich zusammenfügen. Und du kannst ja nicht einfach schreiben, dann auf der nächsten Seite, ja, 100 Sachen widersprechen, aber auch dem, was ich sage.
Genau. Da können wir ja vielleicht mal auf die Seldomly Asked Question zurückkommen und zwar fragen wir, wann schadet Populärwissenschaft? Also ja, ich habe es so ein bisschen beidseitig betrachtet, kann Populärwissenschaft auch Gutes tun, kann es Schlechtes tun, kann Wissenschaftskommunikation auch schlechte Effekte haben und ja, Populärwissenschaft schadet sicherlich, wenn dann wissenschaftliche Ergebnisse nur noch selektiv präsentiert werden, wenn sie auch ein bisschen zu vereinfacht oder nicht ganzheitlich präsentiert werden und eben eher zur Meinungsmache oder zum Verstärken einer schon vorhandenen Meinung verwendet werden und nicht zum Bilden einer neuen Meinung basierend auf dieser wissenschaftlichen Evidenz.
Zum Beispiel wird dann manchmal auch so Pseudowissenschaft nicht genug abgegrenzt von Wissenschaft. Und wenn dann Kant in der Lebenshilfesektion steht, neben einer Einführung zur Philosophie und daneben steht noch irgendwas zu Schamanismus und daneben noch was zu Homöopathie, dann hast du auch schnell mal den Eindruck, dass das alles so ein bisschen auf der gleichen Stufe steht, was die Methode angeht. Und es stimmt halt einfach nicht. Wenn du zum Beispiel Kant liest, was ich niemandem empfehle hier, weil es einfach anstrengend ist, dann siehst du, dass er sehr oft relativiert. Auf der nächsten Seite wieder schreibt, da ist mir ein Fehler unterlaufen vorher, vielleicht ist es doch anders. Das lag aber auch daran, dass man Sachen einfach nicht nochmal schreiben wollte, weil man ja nicht am Computer geschrieben hat. Aber das ist überhaupt nicht so überzeugt. Und wenn es überzeugt ist, dann hat es sehr gute Gründe. Dann kommen so Bücher hinzu, die eben so Zusammenfassungen sind oder Einführungen, die viel zu vereinfachen sind und halt die Hälfte weglassen. Und dann steht nebendran wieder ein Format zu etwas komplett Pseudowissenschaftlichem wie alternative Medizin, wie Homöopathie oder so. Und dann wird nicht klar differenziert, ob man wissenschaftliche Belege hat für die Wirksamkeit, weil das ja in populärwissenschaftlichen Büchern auch nicht wirklich gemacht wird, weil es wäre dann zu kompliziert, die Methode zu zeigen. Und da sehe ich das Problem irgendwie, dass es dann so verschwimmt und man einen falschen Eindruck von Wissenschaft kriegt, was ja genau das Gegenteil ist von dem, was man mit Wissenschaftskommunikation machen will.
Genau.
Deshalb würde ich auch Wissenschaftsjournalismus so klar abgrenzen oder guten Wissenschaftsjournalismus abgrenzen von Populärwissenschaft.
Ich habe eine Frage für dich, und zwar: Was ist das, wenn die Bild-Zeitung so einen kleinen Absatz irgendwo abdruckt, dass es irgendeine neue Studie gab und dann so Resultate einer Studie da beschreibt?
Ah, du forderst jetzt meine Unterscheidung heraus, aber das ist halt einfach schlechter Wissenschaftsjournalismus.
Ja.
Ich meine, da werden halt so Fehler wahrscheinlich gemacht, also vielleicht auch nicht immer, aber da wird dann halt selektive Darstellung betrieben. Nur die Studien werden präsentiert, die eine bestimmte Meinung oder einen Trend bestätigen, vor allem wenn man so eine politische Agenda hat in der eigenen Zeitschrift. Mhm. Aber das ist für mich trotzdem keine Populärwissenschaft, weil die Bild keinen Philosophen anstellt, der so politische Fakten zusammen konfabuliert mit seiner eloquenten Sprache, die er sich während seinem Germanistikstudium zusammengearbeitet hat.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe mich eben gefragt, wäre das Wissenschaftskommunikation, wenn sonst der sonstige Content dieses Mediums einfach so unwissenschaftlich ist und so wissenschaftsfern, dass es das eigentlich ja absurd macht? Oder, also man kann eigentlich sofort sehen, es ist nicht konsequent, sondern es ist einfach nur opportunistisch, dass man dann mal eine interessante Studie sieht und sagt, ah ja, hier könnte man eine gute Story draus machen.
Ja, das ist halt so ein Bestätigungsfehler, so wirklich der klassische Confirmation Bias. Man pickt dann nur die Studien raus, die einem gerade passen, weil man halt ein anderes Ziel hat als Wissenschaftskommunikation.
Genau.
Ich glaube, das ist auch meine Antwort auf die Sack, wann schadet Populärwissenschaft? Populärwissenschaft und Wissenschaftskommunikation ist mega wichtig, um das Interesse der Gesellschaft an Wissenschaft zu wecken und auch das Verständnis für die Arbeit, die Menschen in der Wissenschaft machen. Aber wenn man ein anderes Ziel hat als das, nämlich entweder Geld zu machen, berühmter zu werden, weil man als Wissenschaftler oder als Wissenschaftlerin nicht so sehr in der Öffentlichkeit steht, dann verschieben sich die Ziele so, dass es selten noch eine verantwortungsvolle und sorgfältige Vermittlung der Wissenschaft gibt in diesen Büchern. Also dass es irgendwie zu den eigenen Zwecken missbraucht wird. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen meine Message: Wenn man solche Bücher kauft und liest, muss man sich echt immer fragen, was wollen die Autoren hier? Ist es denen wichtig, mir wissenschaftliche Fakten zu präsentieren, oder haben die so ihre eigene Hypothese und Theorie, die sie aber selber nicht in wissenschaftlichen Studien erforscht haben, sondern erst hier im Buch präsentieren? Weil dann bin ich immer skeptisch.
Ja, es gibt einerseits diese, ich weiß nicht, ob es handwerkliche Fehler sind oder handwerkliche Probleme. Es gibt aber auch auf so einer Metaebene einige Risiken, und zwar ethische und epistemische Risiken beim Kommunizieren von Wissenschaft. Und da ist natürlich Populärwissenschaft nicht ausgenommen. Das ist zum Beispiel so, wenn du Sachen kommunizierst, die so eine selbsterfüllende Prophezeiung provozieren, dann könnte es ein Problem geben mit Populärwissenschaft, mit dem Kommunizieren von Wissenschaft.
Hast du ein Beispiel?
Ja, es gibt die Bedrohung durch eine Verallgemeinerung. Also zum Beispiel, wenn du erforschst, ob es Geschlechtsunterschiede gibt zwischen Frauen und Männern in Mathefähigkeiten zum Beispiel, dann könnte schon die Forschungsfrage einen bedrohenden Effekt haben für Frauen, die sich dann eben durch dieses Vorurteil bedroht fühlen und dann schlechter abschneiden. Oder einfach dadurch, dass es erforscht wird, das Thema, dass es da Forschungsresultate gibt, könnte es eben so sein, dass Menschen dann sich schon ihre eigenen Ideen bilden und darauf basierend dann eben kongruent mit diesen Erwartungen handeln.
Und du meinst, wenn man dann populärwissenschaftlich darüber berichtet, dass das erforscht wird und dass das im Zentrum der Forschung steht, dann beeinflusst man das Ergebnis quasi mit.
Also es könnte zum Beispiel so eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, dass man Sachen, die vielleicht zufällig, es kann ja auch sein, dass eine Studie von, sagen wir mal, 30 Leuten, was wirklich nicht viel ist, wenn du es auf die Bevölkerung hochrechnest, dass so eine kleine Studie dann was findet und dann wird das kommuniziert an 20 Millionen Menschen und die glauben das dann, weil es gut kommuniziert wird, weil es eine gute Studie auch war, kann ja auch immer gut sein, dass die Studie wirklich gut durchgeführt wurde, dass es robuste Methoden waren, aber einfach weil es eine kleine Studie war, ist es immer noch möglich, dass es dann ein Zufallsresultat war. Und wenn dann so ein Zufallsresultat kommuniziert wird an die breitere Bevölkerung und dort einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung auslöst, dann könnte es eben so sein, dass etwas passiert, was nicht sein müsste, was dann nur wegen der Kommunikation der Ergebnisse so gekommen ist, aufgrund von eben diesen Erwartungseffekten. Und da gibt es zum Beispiel einen Artikel von Peters aus dem letzten Jahr, der da geschrieben hat, dass eben so deskriptive Normen sehr, sehr wichtig sind in der Bestimmung des menschlichen Verhaltens. Also Menschen denken bewusst oder unbewusst sehr viel darüber nach, was so die Normen sind fürs Verhalten und orientieren sich dann einfach daran, was sie in der Umwelt sehen. Also deskriptive Normen nennt man das. Es gibt dann auch die Injunctive Norms, also die Normen, wie man denkt, wie es sein sollte. Und die haben auch natürlich eine Rolle im Kopf der Menschen und die bestimmen dann so ein bisschen das Verhalten. Diese deskriptiven Normen sind dann auch sehr einflussreich.
Das heißt, dass du quasi durch deine Forschung diese Normen festlegst oder dass diese Normen generell in der Gesellschaft durch Medien vermittelt werden?
Ja, also die Forschung trägt einen Teil dazu bei. Also wenn du einen Artikel liest über eine wissenschaftliche Studie, die durchgeführt wurde und die sagt dann eben, Menschen in Deutschland essen gerne Pommes, dann ist das ja ein Teil der deskriptiven Norm. Dann ist in deinem Kopf einfach dieses Bild von, naja, Menschen in Deutschland essen gerne Pommes. Und das könnte natürlich genauso geformt werden dadurch, dass du jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit an einer Pommesbude vorbeikommst und dort dann Menschen Pommes essen siehst. Das könnte dann genauso dazu beitragen, dass in deinem Kopf dann diese deskriptiven Normen sind von, ah ja, hier essen die Menschen gerne Pommes. Aber Wissenschaftskommunikation kann das natürlich auch machen. Natürlich kann das auch mit nicht wissenschaftlichen Medienberichten so passieren, dass man das Gefühl hat, ah ja, so ist die Welt.
Ah, jetzt verstehe ich das. Deskriptive Normen scheint mir irgendwie widersprüchlich zu sein. Aber ich verstehe jetzt, was gemeint ist. Deskriptive Normen bedeutet, was scheint eine Norm zu sein oder was kommt dir so vor durch eine Beschreibung?
Genau.
Und also Injunctive Norms wäre dann quasi das, was ich philosophisch als Norm verstehe, nämlich wie man handeln sollte.
Ja, absolut.
Es könnte ja auch eine Studie geben, die sagt, Menschen sollten täglich eine Tasse Tee trinken, um gesünder zu leben. Und dann denkt man, das muss man machen und beeinflusst so auch das Ergebnis.
Genau. Es ist eben häufig so, dass eben dann der Fokus auf ein gewisses Thema und natürlich kann nicht über jede wissenschaftliche Studie berichtet werden in den populärwissenschaftlichen Medien. Deswegen ist dann auch die Wahl der Kommunikation von Resultaten wichtig. An apple a day keeps the doctor away. Da wird dann halt einfach der Fokus auf Äpfel, auf Obst gelegt und dann denkt man vielleicht ein bisschen mehr so, ja, Obst ist einfach etwas Wichtiges in Sachen Gesundheitsprävention. Und ja, man könnte auch ein Sprichwort über das Vermeiden von Alkohol machen. Also das ist dann halt auch so ein bisschen Wissenschaftskommunikation, dass du die richtigen Studien auswählst zum Kommunizieren.
Und auch das richtig wordest, weil wenn du zum Beispiel so einen catchy Slogan machst für eine Studie, die nachher als falsch erwiesen wird, dann wird sich das halten. Zum Beispiel, was hast du vorher gesagt? Für Alkohol. Ein Bier am Tag macht den Doktor verzagt.
Genau. Es ist eben nämlich so, es kann ja sein, dass es zwei Studien gibt, eine zu Alkohol und eine zu Obst. Aber die Frage ist dann schon, was ist wichtiger? Was ist ein wichtigeres Thema für die Volksgesundheit? Und da würde man dann klar sagen, ja, Alkohol ist wichtiger. Man kann mit den wissenschaftlichen Methoden statistische Unterschiede feststellen zwischen ApfelkonsumentInnen und Nicht-KonsumentInnen. Und genauso kann man dann Unterschiede zwischen Alkoholtrinkern und Alkoholabstinenzlern feststellen. Man muss dann aber als Wissenschaftsjournalistin sagen am Ende des Tages, was ist hier jetzt das wichtigere Resultat? Denn wenn man sich dann nur auf Äpfel fokussiert, könnte es sein, dass man erhebliche gesundheitliche Schäden in Kauf nimmt, weil Menschen Alkohol nicht mehr so als Bedrohung wahrnehmen und glauben, ja, Äpfel sind halt das Wichtigste, was man überall in den Medien sieht. Und ja, das ist eben das, was zählt, um gesund zu leben.
Das ist ein mega guter Punkt. Das unterstreicht nochmal das, was ich vorher meinte. Man hat halt wirklich eine Verantwortung und ist als Wissenschaftsjournalistin für die sorgfältige Vermittlung von Wissenschaft verantwortlich. Und das ist ja auch nicht was man jetzt WissenschaftlerInnen per se auch noch zumuten möchte, sondern die müssen für ihr Fachpublikum schreiben vorerst. Und die weitere Vermittlung und Auswahl liegt dann quasi in den Händen derer, die Wissenschaftskommunikation machen und Populärwissenschaft machen oder betreiben. Da sage ich eben wieder betreiben. Ich bleibe bei meiner Unterscheidung vom Anfang, dass die PopulärwissenschaftlerInnen halt die eigenen Autoren sind, während die Wissenschaftskommunikatoren Kommunikatoren von Ergebnissen anderer Autoren sind. Natürlich nicht immer und es überschneidet sich. Und vielleicht kommen wir so jetzt auch ein bisschen zum Schluss der Folge. Ich meine, wir müssen noch diskutieren, was wir sind oder was wir das Gefühl haben. Wir sind ja beide Autoren und trotzdem kommunizieren wir hier unsere Ideen, aber nicht unbedingt unsere Ergebnisse. Wir sind die Mischung zwischen Leonhard Euler und Richard David Precht.
Irgendwo in der Mitte.
Ich hoffe, ich konnte immer klar darstellen, wann was meine Meinung ist, also nur meine Meinung ist und wann ich eine Studie zitiere oder was ich irgendwo gelesen habe. Aber das ist halt der Punkt, wir machen das alles nur zum Spaß und haben keine Agenda. Ich will nicht, dass die Leute nachher glauben, es gibt platonische Ideen, obwohl es mir schon gefallen würde.
Ja, es ist eben so, wir haben uns schon viel damit befasst, was wir kommunizieren und auch sehr viel uns damit befasst, wie wir es kommunizieren. Damit haben wir schon wissenschaftskommunikatorische Arbeit geleistet, finde ich. Und ja, das ist ebenso der Kern dieses Projekts, dass wir uns über Themen unterhalten, die uns interessieren, aber dann auch so darüber unterhalten, dass es eben Menschen zugänglich wird, die sich mit dem Thema nicht unbedingt beschäftigen. Und das hilft natürlich auch, dass wir aus verschiedenen Richtungen kommen. Als Philosoph und als Psychologe müssen wir uns natürlich gegenseitig dann auch immer Sachen etwas anders erzählen, als wenn wir mit Leuten reden würden, die genau die gleiche Fachrichtung machen.
Dann kommen wir doch jetzt noch auch zu unseren Neuigkeiten, wenn wir schon über uns sprechen.
Genau.
Leider findet dieser Podcast bald einen Abschluss.
Ja, wir haben uns entschieden, das Projekt nach 85 Folgen dann zu den Akten zu legen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und es war sehr bereichernd, aber wir haben auch so ein bisschen, glaube ich, den Punkt gefunden, wo wir gesagt haben, ja, man könnte jetzt mal drüber nachdenken, das Projekt abzuschließen und vielleicht lieber aufzuhören, wenn es noch Spaß macht und dann mal später sich zu überlegen, wie man ein neues Projekt auf die Beine stellen könnte, vielleicht ein anderes Medium oder ein leicht anderes Format.
Das ist nicht die letzte Folge, sondern die zweitletzte Folge. So wie du gerade gesagt hast, bei glatten 85, weirde Zahl, beenden wir SAQ. Aber wie es dann weitergeht, was wir für Projektideen haben, werdet ihr in der letzten Folge hören. Das ist sicher nicht das Ende.
Genau, wir gehen sicherlich erstmal in eine gewisse Winterpause und wann wir dann zurück sind, ist noch nicht klar, aber wir würden eigentlich gerne schon ein neues Projekt machen. Jetzt geht's erstmal nicht in die Winterpause, sondern in die Wochenpause, denn nächste Woche sind wir dann nochmal für euch da mit der letzten Folge und da wollen wir euch natürlich herzlich einladen, auch nochmal einzuschalten. Wird es so ein bisschen wie ein Best-of?
Es wird quizzig, habe ich gehört. Mhm. Es wird ein Best-of.
Schon eine Sonderfolge.
Genau, unsere Lieblingsproduzentin wird dabei sein. Es wird sicher lustig.
Ja.
Und wir werden auch noch ein bisschen mehr erzählen, wie es denn weitergeht, weil Wissenschaftskommunikation liegt uns dreien immer noch weiter am Herzen, auch wenn wir hier jetzt ein bisschen die Probleme aufgezeigt haben.
Genau. Deswegen schaltet gerne ein nächste Woche. Und für diese Woche, wie immer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns. Ciao.
Tschüss.
Das war Seldomly Asked Questions, produziert durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik Balance Cooper.
Euler sagt, und was mir am besten dabei gefällt, ist Leonhard Heul. Ich kann es nicht sagen, Alter. Weil Leonhard Heul. Leonhard Heuler. Leonhard Heuler.
Leonhard Heuler.
Fuck's mal wieder. Leonhard Heul.
Leonhard Heuler.